In der heutigen Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast geht's um die Fahrerlaubnis. Mehr nach dem Intro.
Auf geht's der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast-Sendung 330 beschäftigt sich mit der Fahrerlaubnis. Wie ist es eigentlich, wenn du eine Behinderung erlitten hast nach einem Unfall oder zum Beispiel auch eine Erkrankung und das mit dem Autofahren ist schwierig, beziehungsweise es wird dir gesagt, dass es schwierig ist. Wie gehst du da eigentlich vor? Und Grund für diese Sendung ist ein Feedback von Marion aus Ulm, die sich meine Sendung vom 21. November 24 im Auf geht's der Reha-Blog angeschaut hatte und sagte, ja, kannst du da mal eine To-Do-Liste machen? Das ist ja ganz nett, was du da zu den Gesichtsfeldeinschränkungen sagst und zur Einäugigkeit und zur Fahrerlaubnisverordnung, aber könntest du das mal ein bisschen auflisten? Und das will ich in dieser Sendung aufgreifen. Ein Begriff ist schon gerade gefallen, das ist die sogenannte Fahrerlaubnisverordnung und die solltest du dir mal, wenn du möglicherweise so ein Problem hast, genau angucken. Die ist relativ einfach erklärt und du kannst vielleicht den einen oder anderen Hinweis hier schon finden. Wenn dir das zu schwer ist zu lesen oder zu verstehen, kannst du natürlich auch Rat holen. Rat kannst du zum Beispiel bekommen bei Kostenträgern, die für dich zuständig sind, Reha-Managerinnen und Reha-Managern, die dich begleiten. Beziehungsweise vielleicht hast du auch, wenn in unserem Metier eine Anwältin und Anwalt dabei ist, eine Möglichkeit, mit diesen zu sprechen. Angesprochen habe ich soeben schon mal die Führerscheinstelle. Mit Führerscheinstellen habe ich bundesweit ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Es gibt Führerscheinstellen und dortige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die total super motiviert sind, total klasse beraten. Und es gibt auch Führerscheinstellen, leider sind es immer wieder die gleichen, die, sage ich mal, vielleicht ein Motivationsproblem haben oder im Überlastungssyndrom sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da erhält man teilweise die komischsten Auskünfte. Beispielsweise habe ich einige Fälle gehabt, wo Menschen mit ihrem Gutachten bzw. im Abschlussbericht von Reha-Kliniken hingegangen sind und gesagt, ich habe das und das Problem, wie muss ich vorgehen? Und dann haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Führerscheinstelle drauf geguckt und haben gesagt, ja, ist eigentlich ganz einfach, wir brauchen einfach nur eine Fahrprobe, kümmere dich mal und gut ist. Und verkehrsmedizinisches Gutachten, schwieriges Wort, brauchen wir nicht. Mach mal. So, dann haben die Menschen das gemacht und was kam letztendlich raus? Dann sind sie wieder mit dem Ergebnis der Fahrprobe zur Führerscheinstelle und dann sagte die Führerscheinstelle auf einmal, ja, jetzt möchten wir aber doch trotzdem noch ein verkehrsmedizinisches Gutachten haben. Also da seid vorsichtig ein bisschen und wenn ihr zum Beispiel mit einer Fahrschule zusammenarbeitet, dann überlegt euch, ob die vielleicht eine Erfahrung schon mit der Führerscheinstelle gesammelt hat im Bereich der Schulung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Jetzt wirst du dich natürlich fragen, ja, wann muss ich mich denn eigentlich auf den Weg machen, um eine behinderungsgerechte Fahrerlaubnis zu erwerben und welche Auswirkungen hat das Ganze? Also erstmal ist es so, dass man eine Fahrerlaubnis hat und die verliert man nicht. Nur ist natürlich jeder dafür selbst verantwortlich, dass er sicher ein Fahrzeug führen kann. Und es kann möglicherweise schwierig sein, wenn man eine schwere Behinderung hat und dann letztendlich trotzdem Auto fährt und dann was passiert. Das ist ein rechtliches Problem, das kann aber auch möglicherweise ein Problem im Haftpflichtversicherungsbereich sein, also sprich, dass du nur einen eingeschränkten Versicherungsschutz hast oder gar keinen, das kann ich dir gar nicht genau sagen, da solltest du dich im Vorwege auf jeden Fall rechtlich beraten lassen, zum Beispiel bei deinem Haftpflichtversicherer oder bei deiner Anwältin und dem Anwalt. Was ich eben schon gesagt habe, jeder ist selbst verantwortlich dafür, dass er sicher ein Fahrzeug führen kann. Also wenn du dir selber unsicher bist oder dir zum Beispiel deine lieben Angehörigen sagen, Mensch, du ziehst immer nach links mit dem Auto oder du bist nicht mehr orientiert oder du hast das und das Problem, dann solltest du auf jeden Fall dazuhören und dann von dir aus selbst tätig werden und das prüfen. Prüfen lassen kannst du es zum Beispiel, indem du einfach mit deinem Hausarzt oder einem Facharzt sprichst und dich dort beraten lässt. Vielleicht haben die sogar Ahnung, dass welcher nächste Schritt für dich wichtig wäre. Manchmal ist es allerdings auch so, dass wenn du aus Kliniken, also Reha-Kliniken entlassen wirst, dass zum Beispiel die dortigen Ärztinnen und Ärzte dir sagen bei der Abschlussbesprechung, oh, wir haben das und das festgestellt, wir haben da ein Problem oder sehen da ein Problem, klären Sie das auf jeden Fall. Wir schreiben das in unseren Bericht rein, dass wir da Probleme sehen, oder teilweise ist es auch ganz krass, das habe ich auch erlebt, dass solche Kliniken sagen, Autofahren ist nicht möglich, bitte unterlassen Sie es, dann solltest du das auch machen. Also höre auf jeden Fall auf die Ärztinnen und Ärzte in den Reha-Kliniken. Die Notwendigkeiten und Möglichkeiten von Fahrzeuganpassungen sind natürlich vielfältig. Also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal nach dem Schädelhirntrauma, ein Problem hast, schnell zu reagieren, also deine Reaktionsgeschwindigkeit erheblich herabgesetzt ist, oder du zum Beispiel ein Necklet hast, das heißt, du kannst nicht alles wahrnehmen, was um dich herum passiert, dann brauchst du natürlich keine Fahrzeuganpassung. Aber wenn du zum Beispiel das linke Auge verloren hast und kannst nicht mehr rechtzeitig im Außenspiegel sehen, da gibt es zum Beispiel Kameralösungen. Kameralösungen sind nach meinem Kenntnisstand sogar möglich bei bestimmten Gesichtsfettausfällen. Also es gibt da technische Möglichkeiten. Und naja, wenn ich jetzt an den Querschnitt denke oder an die doppelseitige Oberschenkelamputation, ja, das ist natürlich klar, worum es dann geht. Da geht es dann um Handgas, um einen Multifunktionsknopf, um zum Beispiel eine Rollstuhlverladehilfe. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten und die sind fast unbegrenzt. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass du das Ganze planst. Das heißt, wenn du weißt, du brauchst zum Beispiel Anpassungsmaßnahmen, weil du zum Beispiel eine Amputation hast im Bereich Arm, Bein, Querschnittlähmung und was es wie gesagt alles gibt, dann solltest du dir genau überlegen vorher, wofür brauche ich das Auto und wer fährt das Auto noch? Also es kann ja zum Beispiel sein, dass du mal krank bist und deine Partnerin oder dein Partner das Auto benutzen musst. Du solltest vielleicht überlegen, ob du schon Familie, also sprich Kinder hast oder Enkelkinder, wenn du Oma und Opa bist, und wen du da alles mitnehmen musst und wie das ist zum Beispiel, wenn man in Urlaub fährt. Denn beispielsweise bei der Rollstuhlverladehilfe ist es so, da kann es sein, beziehungsweise ist so, dass mindestens ein Platz auf der Rückbank wegfällt. Also das ist dann wieder ein Platzproblem und das solltest du vorher planen und dir genau auch mit deinen Angehörigen überlegen, was brauche ich eigentlich, wer muss mit dem Fahrzeug fahren und wie muss das Fahrzeug dann gestaltet sein. Wichtig ist natürlich auch, wo du das Ganze gefördert bekommst. Und das ist so eine Sache, die ist manchmal ganz einfach und manchmal ganz schwierig. Bevor du irgendwas machst und wenn du mit Sozialleistungsträgern zu tun hast, also bevor du ein Auto kaufst, bevor du einen Umbau machst und so weiter, planen kannst du das. Aber stelle bitte, bevor du etwas machst und einen Auftrag gibst, den Antrag bei dem für dich zuständigen Kostenträger. Das kann sein der Rentenversicherungsträger, die Agentur für Arbeit, das Integrationsamt oder auch zum Beispiel die Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse im Sozialversicherungsbereich. Und mit Rechtsanwalt Moritz Kerkmann aus Achim habe ich zum Thema Kraftfahrzeughilfe im Haftpflichtschaden mal eine Sendung gemacht. Das ist die Sendung 309 im Auf geht's der Reha-Podcast. Da haben wir euch nochmal erklärt, halt, wie das aus Haftpflichtsicht so ist. Also Moritz hat letztendlich da erzählt, halt, dass es nicht so ganz einfach ist, wenn es um den Erwerb geht. Den behinderungsbedingten Umbau sieht er als eher unproblematisch an und das ist auch in der Praxis so. In diesem ganzen Prozess solltest du natürlich genau auch überlegen, also macht es Sinn, schon von vornherein einen Plan zu machen, und die To-Do-Liste, die ich in meinem Beitrag mit verlinke, kann dir so eine Hilfe sein. Ja, was ist da wichtig? Also stellst deinen Antrag bei der Führerscheinstelle. Den kannst du am Anfang stellen und dich informieren. Wie gesagt, ich habe das ja vorhin kurz erwähnt, ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Führerscheinstellen, von hochmotiviert und unterstützend bis demotivierend und ich habe keinen Bock und am liebsten störe mich nicht. Die Bandbreite ist da wirklich sehr groß. Und geh mit deinen ganzen Unterlagen dahin. Sinnvoll ist es, was habe ich vorhin auch schon mal so kurz erwähnt, dass du mit einer Fahrschule, die dich schulen kann, und auch da frage zum Beispiel, welche Erfahrung hat so eine Fahrschule, haben die geeignete Fahrzeuge etc. Aber letztendlich sage ich mal, welche Erfahrungen die Fahrschule auch mit der Führerscheinstelle in diesem Bereich gemacht hat. Da kannst du schon ungefähr so rausfiltern für dich. Naja, also es wird einfach oder es wird weniger einfach. Dann gehst du mit deinen ganzen Unterlagen, also im besten Fall verkehrsmedizinisches Gutachten, Bericht aus der Reha-Klinik, Ergebnis einer Fahrprobe etc. zur Führerscheinstelle und vielleicht sogar mit der Kostenzusage des Leistungsträgers und ja, beantragst dort den Führerschein. Wie gesagt, wichtig ist, dass du in der ganzen Zeit Kontakt zur Führerscheinstelle hast. Du bekommst dann auch so ein bisschen das Gefühl zum Motivationsgrad der Leute dort und ja, letztendlich kannst du dann relativ schnell auch deine Fahrerlaubnis entweder erweitern lassen um die behinderungsbedingten Notwendigkeiten oder manche Menschen mit Behinderung sind ja noch sehr jung, wenn sie diese Behinderung erleiden oder bekommen oder erwerben, wie man auch sagen will, und machen dann zum Beispiel ja das erste Mal einen Führerschein und dementsprechend ja, gilt da das ganz normale Prozedere wie bei den Menschen ohne Behinderung auch. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Sendung einige wichtige und wertvolle Hinweise geben und Tipps geben, wie du vorgehen kannst, wenn es für dich um das Thema Führerschein, Fahrerlaubnis geht mit Behinderung. Und mehr findet ihr auf unserer Homepage zum Bericht zu dieser Sendung. Der ist verlinkt in den sogenannten Shownotes. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bleibt gesund und vielleicht hören oder sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.